Servus und habe der zu einer neuen Folge Viva la Move Illusion Podcast. Und ihr seid sicher überrascht, denn heute wird wieder mal unser Format bedient, nämlich Wer bist denn du? Das ja ziemlich spärlich bisher bedient worden ist. Das wollen wir jetzt ändern und haben diesmal einen besonderen Gast eingeladen, nämlich nicht, was man sonst kennt, Regisseur oder dergleichen, sondern jemand, der sich um die Filmmusik kümmert, um genau zu sein, um den Score, den Patrick Hufen, der sich verantwortlich zeichnet für den Score von Kai Bogatskis Behemoth. Patrick, servus und habidere und schön, dass du da bist.
Ja, guten Abend, ich freue mich sehr, dass es geklappt hat.
Super Sache. Dankeschön. Super Sache. Und der Mike ist natürlich auch da, den darf ich nicht vergessen.
Ja, genau. Servus und habe die Ehre beieinander.
Bevor wir dann irgendwie loslegen hier mit Fragen stellen und dergleichen, würde ich sagen, Patrick, vielleicht stellst du einfach mal kurz selber vor. Wer bist du? Was machst du? Warum hast du es verdient, bei uns Gast zu sein?
Ja, wie gesagt, ich bin Patrick Hufen und ich bin hauptberuflich Filmkomponist. Heißt, ich schreibe die Musik für Filme. Kennengelernt haben uns ja jetzt, glaube ich, nicht von Auge zu Auge, aber so zwischen Tür und Angel auf dem Hardline-Festival.
Genau.
Und da war ich ja ganz frech und habe euch gefragt, nachdem ihr den Film besprochen habt, ob ich nicht einfach mal auch mal im Podcast zu Gast sein darf, weil sich die Regisseure natürlich auch immer freuen, wenn alle Beteiligten vom Film so viel Werbung wie möglich machen. Und ja, ich freue mich total, dass es geklappt hat, nachdem wir so zwei Anlaufprobleme hatten. Und wenn der Ton jetzt nicht so eurem Standard entspricht wie sonst, es liegt daran, dass das Internet bei uns zu Hause ausgefallen ist. Also lieben Gruß an 1&1. Und deswegen bin ich gezwungen, hier über mein Handy die Aufnahme zu machen. Aber es klappt überraschend gut.
Ja, es hört sich sehr gut. Wir haben es vorher schon mal gesagt, bevor wir aufgenommen haben, dass dein Handy anscheinend ein besseres Mikro hat, als wir vor dem Laptop stehen haben.
Respekt.
Spricht nicht für unsere technische Ausstattung. Aber dafür ist nur zu wenig Geld verdient mit dem Podcast. Danke für nichts an alle geizigen Nicht-Steady-Abonnenten.
Vielleicht mag ja Apple, wenn er zufälligerweise einen Podcast hört, so ein paar iPhones spendieren einfach.
Das war der Wahnsinn.
Ja, zum Aufnehmen darf ich schon hernehmen. Ansonsten bin ich riesiger Apple-Gegner, weil ich mich null auskenne damit.
Und vorbei ist mit unserem Sponsoring.
Nein, ich habe gesagt, Apple ist super toll. Fürs Mikro ist es super toll, aber ich kann es sonst nicht hören. Es ist mein Verschulden, Apple. Tut mir leid.
Ich kann das total nachvollziehen. Ich kenne mich mit PCs nicht aus. Ich bin aber auch gar nicht aus dem Lager Apple versus PC, sondern ich habe mein erster Rechner war ein Apple und ich bin zu faul, was Neues zu lernen. Deswegen habe ich bis jetzt immer Apple-Geräte gehabt.
Ja, bei mir das Gleiche. Ich habe nie Apple-Geräte gehabt und bin auch zu faul, dass ich mich da rein fuchse. Und jetzt, wenn wir etwa, allein wenn wir Spotify haben, dann muss ich schon suchen, wo ich zurückgehe, wenn wir irgendwie Musik teilen. Ja, das ist oben links, nicht unten links. Was soll das? Das ist überhaupt nicht nutzerfreundlich. Flip aus.
Wenn meine Mutter irgendwie was ausgedruckt haben muss auf ihrem 8000 Jahre alten Laptop, dann muss ich auch immer, manchmal muss ich googeln, wie man das Ad-Zeichen auf einem PC macht. Ich sitze halt nie irgendwie an einem PC und es ist immer ganz, ganz furchtbar.
Ja, aber schau, so geht's an Mike mit, egal welcher Ausführung vor PC. Er muss immer googeln, wie man anschaltet.
Ich habe das mit dem Podcast alles erst lernen müssen, wie ein Computer funktioniert und wo die Steckdosen ist und lauter so Sachen.
Ich was ein Computer ist.
Was, wie der aufgeht.
Ja, das war, also Mike hat da schon sehr viel Arbeit eingesteckt.
Auf jeden Fall.
Ja, ich musste das, was ich hier alles mache, das musste ich ja auch lernen. Also ich kann das sehr gut nachvollziehen halt. Ne? Also
aber wenn du sagst, du machst da nichts mit dem Computer und so, wie komponierst dann du? Wie gehst du dann ran?
Also tatsächlich mit dem Computer. Also ich mach fast alles am Computer über das Aufnahmeprogramm, also über Cubase. Da nehme ich alles auf und schreibe alles, komponiere alles. Auch Streicher, also Orchester, je nachdem wie das Budget vom Film ist, werden diese aufgenommenen Streicher als Blaupause benutzt für die echten Streicher. Und wenn das Budget halt nicht so gut, nicht so hoch ist, werden halt diese Streicher benutzt. Aber es gibt halt also bestimmte Anbieter für Filmkomponisten, wo man wirklich sehr hochwertige Streicher-Sounds bekommt, wo man jetzt nicht wirklich den Unterschied merkt, wenn man jetzt kein wirklich geschultes Ohr hat halt. Ne?
Okay, interessant.
Aber das meiste mache ich halt am Computer. Also ich verbringe 80% meines Lebens, wenn gerade ein Film ist, bei mir im Studio halt, vorm Rechner. Ist ja kein Videopodcast, aber ich kann es ja euch mal zeigen. Ich habe ja halt mein Aufnahmeprogramm, da ist gerade ein Film, den ich mache. Ne? Und hier ist halt das Klavier. über das man alles spielen kann, unter anderem auch Trommeln und alles. So mache ich das. Also ich arbeite mit VSTs, also Virtual Instruments und Plugins. Und das ist aber eigentlich bei jedem Filmkomponisten so. Früher war das halt ganz klassisch. Ja, da hat sich der Filmkomponist ans Klavier gesetzt, hat geschrieben, hat die Noten aufgeschrieben. Und dann wurde das irgendwann mit einem Orchester aufgenommen. Aber weil die Technik heute so weit ist und auch der Anspruch, wollen eigentlich alle Regisseure schon so schnell wie möglich was hören halt, ne? Wenn ich eine Anfrage für einen Film bekomme, wollen die eigentlich schon nach 2 Tagen den ersten Entwurf hören, wie es später auf einem im Film klingen würde. Deswegen arbeiten heute wirklich also 98% aller Filmkomponisten arbeiten am Rechner. Ich glaube, es gibt noch 2 Stück, die wirklich ganz klassisch komponieren. Das ist halt John Williams, ne? Der sagt euch ja bestimmt was.
Mhm. Ja.
Und sonst läuft das alles über Computer.
John Carpenter, glaube ich, ja, weil der, glaube ich, hat nie gelernt, wie ein Computer funktioniert.
Ja, der ist ja auch schon 1 Million Jahre alt. Ne?
Und, der war in die 80er schon alt, der John Carpenter.
Ja, das stimmt.
Ich glaube, kein Regisseur würde sich trauen, ihm zu sagen, ich möchte das aber gerne jetzt nach 2 Tagen hören, wie das klingt. Wir müssen dem schon vertrauen, bis die Orchesteraufnahmen anstehen.
Ja.
Nee, aber das ist so der Job halt.
Cool.
Sitzen und mit der Maus MIDI-Dateien rumschieben und ab und zu was einspielen.
Jetzt ist das Problem bei unseren Hörern, die haben jetzt wieder The Behemoth gesehen und werden vielleicht wissen, wo du sonst noch so alles komponiert hast oder wo man deine Schaffen sonst noch irgendwo hören kann. In was für Filme hast du eigentlich so noch mitgewirkt?
Tatsächlich ist es so, dass ich erst seit 4 Jahren in diesem Business drin bin. Vorher war ich halt Live-Musiker und Songwriter. Ich habe bis jetzt halt sehr viele Low-Budget-Horrorfilme gemacht, Independent-Filme, Kurzfilme. Und davon ist natürlich auch schon in der Zeit in 4 Jahren, wo ich das jetzt mache, fast gar nichts erschienen. Weil man muss mal wissen, diese Low-Budget-Filme, der Zeitraum, bis diese Filme veröffentlicht werden, der kann sich manchmal über 3 bis 4 Jahre ziehen, weil es ja leider so ist, du kannst so talentiert sein, wie du möchtest. Wenn dein Name halt jetzt also kein Hollywood-Name ist, musst du halt Klinken putzen bei den ganzen Vertrieben, die dafür sorgen, dass dieser Film halt veröffentlicht wird und auf Blu-ray erscheint oder 4K. Und das ist eigentlich bei allen 15 Filmen, die ich in den letzten 4 Jahren gemacht habe, wirklich der Fall, dass diese Filme quasi immer noch auf ein Release-Datum warten. Die sind alle halt auf Festivals natürlich als Einmalpremiere gelaufen.
Mhm.
Aber da wartet man halt noch drauf, ne? Und darunter sind halt auch ein paar größere Sachen, über die ich dann aber halt auch tatsächlich nicht reden darf.
Weil aber das hört bei uns keiner. Du kannst es ruhig verraten, weil unseren Podcast hört keiner.
Also ich habe letztes Jahr den Film, also ich habe viel in Amerika gemacht, viele Kurzfilme in Amerika. Den letzten etwas größeren Low-Budget-Horrorfilm, den ich gemacht habe, war Erbsünde, der aber auch noch nicht erschienen ist, vom Regisseur Ahmed Shah. Der nächste, der jetzt groß kommt, ist halt The Behemoth. Aber wo war ich natürlich auch, ich weiß natürlich ein bisschen mehr, wie gerade der Stand der Dinge bei dem Film ist, aber ich darf da natürlich nicht drüber reden. Und das ist auch meistens vertraglich festgebunden, dass du weder den Namen noch das Genre nennen darfst, weil die Leute können ja quasi dann bei IMDb gucken, was so deine nächsten Projekte sind und zählen eins und eins zusammen. Ja. Da sind die Leute halt immer sehr vorsichtig aus dem kreativen Bereich, da ihre Sachen zu schützen, besonders weil ja auch immer viele Investoren im Hintergrund sind, die auch sagen, wir wollen nicht, dass irgendwas von diesem Film an die Außenwelt kommt, bevor halt ein fester Vertrieb gefunden ist. Das ist halt in Deutschland alles ein bisschen schwieriger mit den Filmen, gerade im Independent-Bereich.
Mhm.
Also, ja. Aber ich sag's mal so, ich habe genug zu tun und seit 2 Jahren kann ich auch gut von dem Job leben. Aber es ist natürlich immer schwierig, dass man nicht wirklich erzählen kann, was man gerade macht halt so, ne?
Mhm.
Das, auf jeden Fall war das Erbsünde, der jetzt bald rauskommen wird. Und ich denke mal, bei Bakais Film wird es jetzt auch nicht mehr so lange dauern, bis es da ein Veröffentlichungsdatum gibt.
Der läuft jetzt mal nicht sogar bald in einem amerikanischen Festival, in diesem Days of the Dead Festival, glaube ich, oder?
Mhm. Genau, der läuft da als nächstes an, genau.
Das ist natürlich schon eine große Anlaufstelle dann für den Kai, weil ja, der amerikanische Markt natürlich, gell? Der ist natürlich heiß auf Horrorfilme und ja, wer weiß, was sich da ergibt.
Wir sind sehr gespannt, wie es laufen wird in Amerika. Ich finde ja, also ich sage das jetzt nicht, weil ich an dem Film gearbeitet habe. Ich finde ja, dass der Film sehr undeutsch geworden ist. Also ich finde, er hat schon so einen internationalen Charakter. Ja. Und ich glaube auch, dass der in Amerika jetzt nicht so stark polarisieren wird, wie er es jetzt zum Beispiel auch auf dem Festival getan hat. Und ich erwähne das mit dem Polarisieren immer, weil ich persönlich finde es total toll, wenn Sachen polarisieren. Ich würde lieber einen Film auf den Markt hauen, wo eine Hälfte sagt, das ist das Geilste, was ich jemals gesehen habe. Und die andere Hälfte sagt, das ist die größte Scheiße, die ich jemals gesehen habe. Als dass irgendwie alle Leute nur sagen, ja, war okay. Mhm. Weil das ist so Kunst. Ich finde immer, Kunst soll was in den Leuten auslösen. Und ob es jetzt positiv ist oder negativ, Hauptsache, es löst wirklich irgendwas bei den Leuten aus. Und das Schlimmste ist immer, wenn es gar nichts auslöst, irgendwie so ein Nichts.
Ja, Mittelmaß ist da relativ nichtssagender, dass man gar nicht wirklich weiß, wo soll ich vielleicht ansetzen, um was auszulösen das nächste Mal.
Ganz genau, ja.
Wie bist du dann eigentlich vom Musiker zum Filmmusiker? Wie ist da der Weg gewesen, dass du sagst, du orientierst dich jetzt da komplett um und machst nur noch Mucke für Filme?
Bei mir war es halt so, dass ich, also seitdem ich denken konnte, war für mich Musik immer Haupt- und Drehangelpunkt in meinem ganzen Leben, schon im jüngsten Leben. Also ich konnte mir nie was anderes vorstellen, als Musik zu machen. Ich bin halt in einem sehr cineastischen Haus groß geworden. Mein Vater war ein riesiger Fan von Sergio Leone-Western, halt, alles mit Clint Eastwood, wozu ja meistens auch immer Ennio Morricone die Musik geschrieben hat. Ich kann mich noch genau daran erinnern, als mein Vater Spiel mir das Lied vom Tod zu Hause geguckt hat und diese ganz berühmte Mundharmonika-Musik halt aufgetaucht ist. Das war so das erste Mal, dass ich irgendwie, das weiß ich noch ganz genau, dass irgendwie Musik so was ganz, ganz Bestimmtes in mir ausgelöst hat. Ich habe mir dann, ich glaube mit 7 oder 8 Jahren, habe ich mir den Soundtrack von Spiel mir das Lied vom Tod, habe ich mir gekauft. Und ich habe das nur rauf und runter gehört. Und dann fing das irgendwie an, dass ich bei jedem Film, den ich geguckt habe, immer auf die Musik geachtet habe. Immer. Und ich habe mir auch immer den kompletten Abspann angeguckt, weil das war dann immer der einzige Moment im Film, wo man nur die Musik hören konnte. Mhm. Ich habe relativ früh als Kind angefangen, Schlagzeug zu spielen. Und irgendwann mit 10 Jahren kam dann Gitarre dazu. Zu dem Zeitpunkt war dann natürlich noch der Traum ein berühmter Rockstar zu werden, weil mit 10 Jahren ist dir nicht bewusst, dass Musiker, dass das ein Job ist, dass das ein Beruf ist, dass selbst so eine Band wie Metallica halt, wenn die Barock am Ring gespielt haben, dem Veranstalter eine Rechnung schreiben halt. Ne? Ich habe halt immer gedacht, ja, die sind berühmt und die machen das, weil die da Bock drauf haben. Die sind ja eh reich und so. Ne? Und je älter ich wurde und mich immer mehr damit beschäftigt habe und auch verstanden habe, das ist ein Job, war für mich ganz klar, ich möchte beruflich Musiker werden. Und das hat dann natürlich ganz lange nicht geklappt. Also ich habe natürlich schon in vielen Bands gespielt und Songs geschrieben und in Bands gesungen oder Gitarre gespielt oder mal Bass gespielt. Zwischendurch dann mal ein bisschen Gitarrenunterricht gegeben. Und so mit, ich glaube, mit, wie alt bin ich jetzt, 38, ja, genau vor 10 Jahren war dann so der Punkt, dass man genug Konzerte und Angebote hatte, da und da Gitarre zu spielen, dass man sagen konnte, okay, ich kann jetzt davon leben. Mhm. Hab mir dann noch irgendwie ein zweites Standbein als Musiktherapeut aufgebaut. Und dann kam ja Corona. Und dann war ich von einem auf den anderen Tag arbeitslos, weil es gab keine Konzerte mehr, man konnte keinen Unterricht mehr geben, weil man sich nicht in Gruppen aufhalten konnte. Irgendwie, ich weiß nicht, ob es in dieser Zeit, ob mehr Kurzfilme gedreht wurden als sonst, ich weiß es nicht, aber ich glaube, am dritten oder vierten Lockdown-Tag habe ich schon irgendwie ein Angebot bekommen von irgendjemandem, der mir auf Instagram wegen irgendeinem Bandprojekt gefolgt ist, wo ich halt Songwriter und Sänger war, der mir geschrieben hat, hey, ich finde deine Musik total super. Hättest du Bock, Musik für meinen Kurzfilm zu schreiben? Und das war bei mir so, ja, also ich fand Filmmusik immer toll, aber ich habe ja nie Musik studiert. Ich bin ja absoluter Autodidakt und war so, ja, darf ich das überhaupt? Ne? Also der Deutsche hat ja auch oft dieses, ich habe das ja nicht gelernt, darf ich das dann überhaupt?
Ja. Wenn du kein Meisterbrief hast.
Genau, so. Und dann habe ich das probiert und das hat mir total Spaß gemacht. Und dann habe ich mich halt ein bisschen mehr so mit diesem Business auseinandergesetzt. Also ich musste ja erstmal gucken, ich musste ja erstmal feststellen, Filmmusik ist ein ganz, ganz anderes Business als irgendwie im Live-Geschäft. Ich bin da natürlich noch anfangs so ein wenig zu positiv rangegangen, weil ich dachte so, ja komm, wenn ich jetzt schon jemand angeschrieben hat, wenn er dann jetzt sagt, ach komm, ich mache jetzt Filmmusik, dann wird das ja ganz gut laufen. So, das war aber überhaupt gar nicht so, weil das läuft ganz, ganz anders. Und ich habe dann in der Zeit, also die ersten anderthalb Jahre habe ich dann einfach ganz viele Filmschulen angeschrieben, ob die irgendwie auf der Suche nach einem Filmkomponisten sind, ob die irgendwelche Abschlussprojekte haben, für die Musik benötigt wird. Und da haben sich dann auch erstaunlich viele Leute gemeldet. Und da konnte ich dann auch so ein bisschen rumprobieren und auch noch sagen, ich nehme da jetzt kein Geld für, weil ich probiere das ja erstmal aus so ein bisschen. Mhm. Das hat mir so Spaß gemacht. Ich bin da so drin aufgegangen. Und das war dann so der Punkt, wo ich mich auch wieder so ein bisschen daran zurückerinnert habe, ihr, was ich gerade erzählt habe mit Ennio Morricone. Und irgendwie ist mir klar geworden, ey, ich bin durch Filmmusik überhaupt erst ans Musikmachen gekommen. Also irgendwie ergibt das total Sinn. Als man dann auf einmal wieder live spielen konnte, so ganz Stück für Stück, habe ich irgendwie gemerkt, ey, ich habe jetzt hier anderthalb Jahre bei mir im Studio gesessen, ich habe Musik geschrieben, ich habe gar kein Bedürfnis mehr, mich auf irgendeine Bühne zu stellen. Ich habe da gar keinen Bock mehr drauf, weil ich habe jetzt was gefunden, ich kann kreativ sein, ich kann im besten Falle Menschen mit meiner Musik berühren, aber ich persönlich, ich muss als Mensch überhaupt nicht stattfinden, ich muss keine scheiß Bandfotos mehr machen, ich muss keine scheiß Musikvideos mehr drehen oder überlegen, wie man irgendwelche Singles bei TikTok promotet, sondern ich kann einfach hier für mich in meinem Studio sitzen und Musik schreiben. Und dann habe ich quasi ja 6 Jahre zuvor noch mal alles auf eine Karte gesetzt und habe gesagt, ich mache mich jetzt quasi ein zweites Mal selbstständig, aber jetzt komplett als Filmkomponist und konzentriere mich nur auf diese eine Seite. Und das hat überraschend gut geklappt. Und ich kann mir tatsächlich wirklich gar keinen schöneren Beruf vorstellen. Und sag auch jetzt, ich war eigentlich nie dafür gemacht, auf irgendeiner Bühne zu stehen. Überhaupt gar nicht. So schön die Zeit war, aber ich hätte das eigentlich schon immer machen müssen, weil ich fühle mich wie ein Fisch im Wasser und für mich gibt es einfach nichts Schöneres als mit einem Team von, also so, ein Film besteht ja aus einem großen Team und im besten Fall wird da eine kleine Familie raus. Und da einfach im Team zusammenarbeiten und sich gegenseitig Bälle zuzuwerfen, gibt einfach nichts Schöneres für mich als diesen Job. Und ich bin wirklich jeden Tag fast schon demütig, dass das so gut geklappt hat und ich diese Arbeit machen kann. Ja, also so bin ich dazu gekommen.
Ja, cool.
Super. Wie ist es dann, wenn du, weil du gesagt hast, die meisten wollen ja nach 2 Tagen schon die ersten Entwürfe hören. Wie funktioniert das dann, wenn die anfragen und du nimmst das an, kriegst du dann schon das erste Bildmaterial mitgeschickt?
Es ist unterschiedlich. Also es gibt mehrere Szenarien, die immer wieder auftauchen. Also es kommt natürlich relativ oft vor, dass ich eine Anfrage bekomme und dann wird erstmal der Film geschickt. So, wenn der Film fertig ist oder manchmal ist der Film komplett fertig geschnitten, es gibt schon Sounddesign, also Telefonklingeln oder Schläge. Manchmal ist der Film nur geschnitten und es gibt noch kein Sounddesign und es gibt auch noch kein Color Grading, also ist noch komplett roh. Und dann gucke ich mir den Film erstmal an. Und wenn mir der Film gefällt, quatscht man halt nochmal mit dem Regisseur, was er sich denn halt so vorstellt, was es für ein Musikbudget natürlich gibt, weil danach muss ich natürlich auch kalkulieren, weil ich lebe ja davon. Ja. Und sobald das alles geklärt ist, das kann manchmal eine Stunde geklärt sein, das kann auch manchmal 3-4 Wochen dauern, bis das geklärt ist. Aber sobald dieser Baustein geklärt ist, setze ich mich eigentlich direkt an den Film ran Und manchmal sagt mir der Regisseur, pass auf, ich stelle mir vor, dass es so eine Musik ist wie in dem Joker-Film mit Joaquin Phoenix. Mhm. Ich stelle mir vor, dass es zu 90% ist es halt, ich möchte, dass es klingt wie Hans Zimmer. Ich möchte, dass es klingt wie Batman. Ich möchte, dass es klingt wie Inception.
Oh Mann.
Das ist natürlich immer ein bisschen schwierig, weil ich bin halt nicht Hans Zimmer. Ja. Ich bin Patrick Hufen und ich habe meine eigene Musik-DNA. Und aber ich höre mir erstmal an, was der Regisseur sich wünscht. Dann setze ich mich hin und ich schreibe so 20, 30 Minuten an Musik. Also alles, was mir in den Kopf kommt, schmeiße ich quasi rein. Also es ist quasi, als hätte ich eine Leinwand und der Regisseur sagt mir, ich möchte, dass du mit den Farben, dass du nur mit den Farben Blau, Rot, Braun malst. Ja, und dann gucke ich, was kann ich mit diesen Farben machen? Und so mache ich das mit seinen Ideen. Ich schreibe 20, 30 Minuten mit seinen Wünschen, sage dann hier, guck mal, das könnte das musikalische Thema von Person sowieso sein. Das könnte das musikalische Thema von dieser Szene sein. Diese 20, 30 Minuten schicke ich ihm dann und frag ihn, erkennst du deinen Film in dieser Musik wieder? Erkennst du deine Vision da drin wieder? Ja. Manchmal sagt er, nein, überhaupt nicht. Ich erkenne nichts davon. Also setzt du dich wieder hin und machst quasi die nächsten 20, 30 Minuten. Oder er sagt, ah, da, diese Stelle, Minute 12, da sehe ich meinen Film drin. Und diese Sachen saved man. Und dann fängt man quasi an, an dem Film zu arbeiten. Und dann fängst du an, zu dem Bildmaterial zu schreiben. Und das machen viele Komponisten verschieden. Es gibt Komponisten, die fangen am Ende an, weil die sagen, ich möchte die wichtigste Szene im Film haben. Dazu schreibe ich dann die Musik und ich baue dann alles durcheinander drumherum. Ich mache es so, dass ich komplett am Anfang anfange. Also ab da, wo die Logos auftauchen, fange ich an, Musik zu schreiben. Mhm. Und meistens gucke ich, dass ich, also ich schreibe dann die Musik für die erste Szene, so wie das jetzt zum Beispiel bei The Behemoth war, ist es ja die erste Szene, wo die Logos auftauchen, mit der Ritualszene am Anfang. Bis dahin schreibe ich dann Musik. Das schicke ich dem Regisseur ab. Ich schicke ihm einmal die Szene mit der Musik. Dann schicke ich ihm einmal die Szene mit der Musik ohne Dialog, dass er nur die Musik hört. Und dann schicke ich ihm einmal nur die Musik. Und ich sage ihm dann immer, hör dir das alles auf deinem Handy an, hör dir das auf dem Fernseher an. Lass dir 2, 3 Tage Zeit und lass das auf dich wirken, weil die meisten Regisseure oder Editoren wie Kai, die Filme selbst schneiden, die schneiden die Filme ja zu bekannter Musik, damit die irgendwie kreativen Input dabei haben. Das heißt, die legen nicht irgendwie aus Evil Dead Rising irgendwas aus dem Soundtrack drüber und die haben dann diese Musik halt seit Monaten im Kopf gehabt und auf einmal komme ich um die Ecke mit ganz neuer Musik und daran muss man sich ja erstmal gewöhnen. Also ja. Sag ich, lasst euch 2, 3 Tage Zeit, lasst das auf euch wirken. Ja. Und dann geht's los mit, ja, ich find's gut, ich möchte aber, dass das geändert wird. Ich möchte, wenn diese Szene ist, hätte ich gerne mehr Horror. Ich hätte gerne, dass da irgendwie ein großer Boom auftaucht. Also das Lustige ist, 99% aller Regisseure haben kein musikalisches Wissen. Das heißt, ich rede nie mit Regisseuren in Musikersprache. Ich rede nie mit, pass auf, die Szene ist jetzt in Dis-Dur und ab Minute 5 geht's auf G-Moll und wir haben 4/4-Takt, sondern immer ist die Kommunikation so, die erste Szene ist Horror, dann wird's fett, dann kommt ein großer Wusch und dann kommt und da und dann kommt Bäm. Und das ist so die Art und Weise, wie man miteinander spricht. Und das ist auch der Grund, warum ich immer Leuten sage, ich sehe mich mehr als Handwerker als Künstler, weil das ist mehr Handwerk, was ich mache. Mhm. Weil man halt nie in irgendeinem in irgendeiner musikalischen Tonalität miteinander redet, sondern immer nur, ja, ich habe dir hier einen fetten Brahms reingebaut und hier einen fetten Bumm und hier und das bespricht man dann von Szene zu Szene. Und das kann natürlich auch sehr anstrengend sein, weil ich sitze an einer Minute Musik. Sagen wir jetzt mal, wenn es so eine große Szene ist wie in The Behemoth, wo ja am Anfang viel passiert, da sitze ich an 2 Minuten Musik 48 Stunden ungefähr. Mhm. Und wenn der Regisseur natürlich sagt, nee, gefällt mir überhaupt nicht, dann darfst du keine Ego-Probleme bekommen, sondern du musst diese 16 Minuten, diese eine Minute, die du 2 Tage gesteckt hast, absolut emotionslos sofort in den digitalen Papierkorb werfen, ja, und von vorne anfangen. Und immer wieder, bis der Regisseur zufrieden ist. Manchmal ist er direkt zufrieden, manchmal brauchst du 10 Versionen. Und das ist eine Sache, die sich zu einem Songwriter natürlich total unterscheidet. Ein Songwriter schreibt in erster Linie für sich, versucht sich künstlerisch auszudrücken. Und Filmkomponist ist am Ende des Tages ein Dienstleister. Der Filmkomponist ist dafür da, die Vision, die Wünsche vom Regisseur zu verstehen und diese umzusetzen. Es geht nicht darum, zu zeigen, was du als Musiker Geiles kannst in einem Film, sondern deine Aufgabe ist es, dass die Musik im Film funktioniert, dass der in der Story halt funktioniert. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, für die man halt gemacht sein muss, dass man sagt, okay, das ist jetzt auch kein persönlicher Angriff, wenn der Regisseur sagt, gefällt mir nicht. Das heißt jetzt nicht, dass ich ein scheiß Komponist bin, sondern es ist halt wie ein Maler, den du nach Hause bestellst und plötzlich sagen die Leute, mir gefällt die Farbe aber nicht. Deswegen bist du kein beschissener Maler, aber ihnen gefällt die Farbe nicht. Also fängst du halt nochmal von vorne an. Ja, so sehe ich meinen Job halt. Mehr so als Dienstleister, als Handwerk.
Okay. Wie ist dann die Zusammenarbeit mit dem Kai entstanden?
Kai und ich haben uns über den Film Erbsünde, den ich vorhin erwähnt habe, kennengelernt. Da war Kai Editor. Ich sage bewusst Editor, weil Kai hasst es, wenn man sagt, der schneidet. Oder Cutter. Cutter kann er auch nicht leiden.
Das merkt man uns, wenn er dann bei uns mal Gast ist. Ja. Dann sagen wir nur über Kai, der Cutter.
Genau, der Editor. Der war Editor bei dem Horrorfilm. Und irgendwann hat mich Kai angefragt, ob ich den Trailer, für den ersten Trailer von The Behemoth, die Musik schreiben kann. Also es gibt Trailer, von denen die Außenwelt halt nie was erfährt. Diese Trailer sind einfach nur für Leute, die auf Cannes oder auf der Berlinale rumlaufen, die man versucht ins Boot zu bekommen. Also hat man quasi so einen Vorfort-Trailer, um die quasi zu überzeugen, mit in dieses Projekt einzusteigen. Und dafür hatte ich die Musik geschrieben. Und irgendwann letztes Jahr zu Weihnachten rief mich Kai an und meinte, ob ich die Musik für den Film schreiben würde. Und Kai und ich hatten uns halt über den Film Erbsünde schon so ein bisschen angekuppelt. Wir haben halt viel über Filme hin und her geschrieben. Wir haben beide eine unfassbare Obsession für die Serie Dexter.
Geht ja bald weiter, gell?
Geht bald weiter. Ich bin auch wahnsinnig gespannt. Und mich dann gefragt, ob ich die Musik für den Film schreiben würde. Und da habe ich halt gesagt, ja klar, mache ich. Ne? Dazu muss man sagen, Kai ist ein sehr feiner und ehrlicher Typ, der direkt sagt, ich habe nicht sehr viel Budget. Ich kann dir deine normale Rate halt nicht zahlen. Aber ich wusste halt, was Kai drauf hat und habe gesagt, das ist mir scheißegal. Ich mache dir die Musik für den Film. Und dann habe ich quasi am selben Tag tatsächlich mit dem Film angefangen. Er hat mir den direkt geschickt und ich saß abends im Studio und habe die, die ersten 30 oder 40 Minuten geschrieben.
Okay.
Und ab da habe ich 4 Monate an dem Film gearbeitet.
Ist dann, weil das war so meine nächste Frage gewesen, 4 Monate so ein Richtwert für so einen 1,5 Stunden Film oder variiert es komplett, wie lange du für so einen Film brauchst?
Es ist auch unterschiedlich. Es gibt Projekte, da musst du in 2-3 Wochen fertig sein. Es gibt aber auch Projekte, wo es keine wirkliche Deadline gibt, wo noch nicht feststeht, wann der Film anlaufen wird. Kai hat von vornherein gesagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst. Ich möchte, dass es so gut wie möglich wird. Das ist tatsächlich auch sehr selten in der deutschen Filmindustrie, dass du einen Regisseur hast, der sagt, nimm dir die Zeit, die du brauchst und guck, dass du das Beste rausholen kannst. Und das hast du sehr selten. Also 4,5 Monate ist schon absoluter Luxus, an so einem Film zu arbeiten.
Okay. Aber am Schluss hat es dann schon ein bisschen pressiert, oder? Weil ich dann gesehen habe, so eine Woche vor am Hardline hat es dann quasi aus, ich sitze jetzt mal nicht gerade zusammen und jetzt wird dann der Soundtrack noch bearbeitet und Ding. Und ich habe gedacht, jetzt ist eine Woche vor zum Hardline und die schrauben immer noch am Film, da bin ich ja gespannt.
Ja, das war stressig zuletzt, weil wie gesagt, es fing damit an, dass ich halt so viel Zeit hatte wie möglich. Ich kann sehr gut prokrastinieren, also Sachen von mir herschieben.
Ja, ja.
Jetzt nicht aus Faulheit, sondern bei mir ist es so, wenn ich einen Film mache, besonders für jemanden wie Kai, der sein ganzes Herzblut in diesen Film steckt, emotional wie auch finanziell, dann bin ich mir der Verantwortung der Musik sehr, sehr bewusst. Und am Anfang ist es halt so, du kannst es kaum abwarten anzufangen, was ich ja dann auch gemacht habe. Mhm. Und dann ist es aber so, die nächste Szene steht an und du bekommst Angst, weil du denkst, das muss geil werden. Ich hab dem versprochen, dass das gut wird. Und du hast Angst vor der Szene. Also sagst du dir, ach, ich könnte noch mal ein Buch lesen. Oder, oh, ich könnte noch mal einen Film gucken. Oh, ich gehe noch mal ein bisschen spazieren. Mhm. Und du schiebst das halt so ein bisschen vor dir her, bist zwar immer wieder am Denken, denkst aber auch immer wieder, okay, ich habe so viel Zeit, wie ich möchte. Ne? Ich kann das machen. Und das hat auch eine ganze Zeit lang wunderbar so funktioniert. Und dann kam halt die Anfrage vom Hardline rein. Und ab da wurde es dann tatsächlich ein bisschen kritisch, wo ich dann auch die ein oder andere Nacht im Studio durchgemacht habe. Und Kai hat das allererste Mal mit mir zusammengearbeitet. Das heißt, ich konnte auch Kais Position sehr gut verstehen, dass er wirklich Angst bekommen hat, dass ich das jetzt nicht mehr rechtzeitig schaffe. Ich muss dazu sagen, wenn Regisseure öfters mit mir zusammengearbeitet haben, die wissen halt schon, ich prokrastiniere, ich lasse mir Zeit, die wissen aber, ich bin immer zur Deadline fertig und dass die immer zufrieden sind. Mhm. Aber dafür muss man halt mindestens einmal mit mir zusammengearbeitet haben. Ja. Und diesbezüglich war das halt natürlich, ich musste die Musik fertig schreiben und natürlich auch immer wieder Kai beruhigen, dass er mir vertrauen kann, dass das schon klappen wird. Aber es war halt so, dass auf einmal dieses Festival reinkam, war ein bisschen so wie, als würde dir jemand ein Buch mit 1000 Seiten geben und sagen, pass auf, du hast so viel Zeit wie möglich, dieses Buch zu lesen, kein Stress. Und das machst du und du liest dir jede Seite genau durch, weil du willst das Buch wirklich, wirklich lesen, du möchtest alles verstehen, also liest du jede Seite 3-4 Mal und du bist auf einmal auf Seite 300 und auf einmal heißt, pass auf, du musst das Buch jetzt doch in 2 Wochen fertig gelesen haben und auf einmal musst du ganz schnell lesen, aber trotzdem ganz effektiv und so war das halt mit dem Film. Das hat aber tatsächlich dann im Endeffekt noch gut geklappt. Als ich dann fertig war, ging es dann mit dem Sounddesign los, weil der Sounddesigner auch erst ab dem Moment Zeit hatte. Und der musste sich dann auch die ein oder andere Nacht um die Ohren schlagen. Und ich weiß noch ganz genau, wie Kai, Tarek, der Sounddesigner, Tim Heinrich, der Mixing-Ingenieur und ich glaube, 3 Tage vor der Deadline fürs Hochladen auf dem Server vom Hardline, wirklich alle mit 2 Tage keinen Schlaf mehr im Studio saßen und den Film finalisiert haben. Ne? Mhm. Und ja, das war schon sehr anstrengend, aber es ist eigentlich bei fast jedem Film. Also gegen Ende ist es immer so, dass es sehr stressig wird, weil auch wenn viele Filmemacher nicht drüber reden, 90% aller Filme, auch die großen Filme, werden einen Tag vor Kinopremiere fertig. Also es gibt den ein oder anderen Hollywood-Film, der irgendwie 3 Stunden, bevor der im Kino angelaufen ist, wo der Filmkomponist noch 2 Minuten schreiben musste. Das gibt's alles. Also
so kommen dann die Effekte von den Marvel-Filmen zustande, oder?
Mhm. Ja, genau.
Wertig. Ja. Ja, aber saugeil, das hat sich auf jeden Fall voll orientiert, weil der Soundtrack, der war wirklich beeindruckend. Und das ist schon eins von den ersten Sachen, die man von dem Film wahrgenommen hat. Und da habe ich mir schon gedacht, boah, leck, das ist was Großes. Und das hat sich dann weiter so entwickelt, auch der Vorspann dann und so. Das war echt, echt super stark. Und eins von den großen Highlights von dem Film. Also mein Respekt und den Druck hast du auf alle Fälle braucht. Das war schon gut so.
Dankeschön. Also freut mich wirklich sehr von Herzen. Dankeschön. Das hört man immer wieder gerne. Also freut man sich jedes Mal drüber. Ich war auch wirklich, wirklich zufrieden mit dem Endresultat. Normalerweise ist halt immer, dass du dann da sitzt und denkst, ach, hätte ich mal dies gemacht und hätte ich mal das gemacht. Aber im Endeffekt bin ich sehr zufrieden gewesen. Aber ich muss auch sagen, dass die Zusammenarbeit mit dem Kai einfach der Hammer war, weil Kai wirklich wusste, was er will. Nur Kai ist halt kein Musiker, also war es relativ schwierig für Kai, das auszudrücken, was er haben musste. Und das hat eine Zeit lang gedauert, bis wir das gegenseitig rausgefunden haben. Und da sind auch manchmal unsere Sturköpfe ordentlich aneinander gerasselt. Aber das gehört auch dazu. Ich finde immer, man muss sich auch mit dem Regisseur wirklich übelst streiten können. Sonst ist das einfach keine wirkliche Kunst, die man da macht, wenn beide Seiten nicht zeigen, wie wichtig einem das Endresultat ist. Mhm. Und das hat wunderbar funktioniert. Und ich freue mich total, dass ich jetzt auch bei Kais nächsten Film am Start bin. Also ich glaube, dass sich da auch wirklich eine Kollaboration für die Zukunft entwickelt hat, weil wir beide sehr gut zusammenarbeiten.
Cool, das wollte ich nämlich noch fragen, ob du bei dem Obscure auch deine Hände drin hast. Aber das hast du jetzt quasi schon beantwortet. Sehr cool.
Und ja, da bin ich gespannt.
Hast du quasi vor dem Film schon was gesehen, oder?
Ich war bei den Dreharbeiten tatsächlich einen Tag da.
Okay.
Und bin in eine Komparsenrolle notfalls geschlüpft, weil jemand krank wurde. Das heißt, ich tauche auch auf am Anfang, man wird mich aber nicht erkennen. Ich darf natürlich nicht sagen, warum man mich nicht erkennen wird.
Ja.
Ich darf auch nichts, also Kai hat mich, ich habe Kai, als wir ausgemacht haben, dass wir eine Podcast-Folge machen, habe ich ihm direkt geschrieben, ob es irgendwas gibt, was er nicht möchte, über das ich rede halt so. Ne? Das kläre ich einfach immer gerne vor mit Regisseuren ab. Und er hat gesagt, du erzähl alles ruhig über The Behemoth, aber bitte erzähl nichts Großartiges von Obscure. Das mache ich natürlich auch. Ich kann jetzt nichts zur Handlung vom Film sagen, außer natürlich, dass es wieder ein Horrorfilm ist. Ich kann aber sagen, dass die Musik komplett anders sein wird als bei The Behemoth. So viel kann ich schon mal sagen.
Und sie wird wahrscheinlich gut werden, oder, die Musik?
Das überlasse ich natürlich den Zuschauern und auch Kai am Ende. Ich kann nur sagen, dass ich immer versuche, mein Allerbestes zu geben. Aber eventuell habe ich ja auch schon angefangen. Man weiß es nicht.
Aber ja. Jetzt müssen wir auf alle Fälle dann demnächst den Kai einladen und dann kitzelt man ihm die Infos so raus. Dann haben wir es aus erster Hand.
Obscure wird in Deutschland dann gedreht, oder? Du,
der ist schon fertig, jetzt, oder?
Der ist schon gedreht.
Komplett schon abgedreht.
Okay. Er ist schon fertig. Es wird gut, sagen wir es mal so. Es wird anders, aber es wird sehr gut.
Sehr schön.
Da bin ich neugierig. Wissen, jetzt mal wahrscheinlich, ohne dass wir Zahlen nennen und so, aber du hast ja schon gesagt, man kann es vor dem Job leben. Wie würden für alle unsere Hörer, die jetzt rein in Filmmusik einsteigen wollen, wie würden da ungefähr abgerechnet? Wie kriegst du pro Film oder kriegst du pro Dauer? Oder wie rechnest du sowas ab?
Auch unterschiedlich. Also es ist halt so, dass ich schon meinen festen Preis habe, dass ich irgendwie sage, ich bekomme pro geschriebener Minute diesen Betrag. Das addiert man dann natürlich, wie viel Filmmusik gewünscht wird. Aber dann musst du natürlich auch immer gucken, wie viel Budget hat so ein Film. Weil Budget heißt ja nicht eine Zahl für alles, sondern das Budget bedeutet, es gibt für jeden Teil eine bestimmte Geldsumme. Für die Kamera gibt es diesen Betrag, fürs Make-up gibt es diesen Betrag und für die Musik gibt es diesen Betrag. Und manchmal ist es halt so, dass die Arbeit zwischen dem Filmkomponist und dem Regisseur oder dem Produzenten, dass das nicht zustande kommt, weil der Arbeitsaufwand gegengerechnet zu dem, was man bekommen würde, einfach nicht passt. Und manchmal ist es halt aber auch so, dass, ich meine, am Ende des Tages habe ich den Job jetzt nicht gemacht, um reich zu werden, sondern A, aus der Liebe zur Musik und aus der Liebe zum Film. Und ja, ich muss davon leben, aber wenn mir jetzt ein wirklich passionierter Filmstudent eine schöne Nachricht schreibt und sagt, er hat hier einen Kurzfilm von 10 Minuten und er hat den aus eigener Tasche finanziert und er mich anfragt, ob ich die Musik machen würde und was denn so mein Preis wäre und mir der Film zusagt und ich wirklich sehe, da ist jemand, der möchte aus der Liebe zum Film, weil er eine Geschichte erzählen möchte, was machen, dann bin ich der Letzte, der irgendwie sagt, ja, pass mal auf, das ist mir nicht genug Geld, sondern da kann man dann auch mal sagen, pass auf, ich mache das auch für den und den Betrag. Gib mir dann nur ein bisschen Zeit, wenn natürlich halt Sachen reinkommen, wo man finanziell ein bisschen besser aufgestellt ist, also High-Priority-Projekte, dann muss ich dein Projekt pausieren. Aber ich bin der Letzte, der am Ende des Tages da jeden Pfennig umkrempelt. Am Ende des Tages möchte ich ja auch einfach Musik zu tollen Geschichten, zu tollen Filmen schreiben. Und das war jetzt bei Kai auch der Fall, dass ich gesagt habe, ja, komm, ist okay. Ich habe aber Bock auf deinen Film. So, ne? Also ich rede halt generell öffentlich nicht über Zahlen. So, ne? Ja. Das gucke ich immer. Ich habe jetzt auf meiner Webseite gibt's keine Preisliste, weil es halt immer individuell ist, wie viel Geld der Film zur Verfügung hat, was gewünscht wird. Ne? Möchte der Regisseur ein echtes Orchester? Dann reden wir sowieso über einen ganz, ganz anderen Betrag, weil so ein Orchester aufzunehmen, das sind ja auch alles Live-Musiker, die davon leben, dass sie Geige oder Cello spielen. Die wollen natürlich auch bezahlt werden. Also das variiert wirklich von Film zu Film. Aber mal ist es, dass du sagst, okay, ist der Preis ist angemessen, und mal machst es halt aus Liebe zum Film. So ist es halt. Aber ich bin Gott sei Dank auch mittlerweile in der Position, dass ich jetzt nicht wirklich alles annehmen muss, um meine Rechnung bezahlen zu können. Dass ich schon irgendwie ein bisschen gucken kann, habe ich denn da auch Bock drauf, so, weil mir bedeutet Film auch einfach viel zu viel, als wenn ich da jetzt wirklich für alles sag, ja, komm, solange das Geld stimmt, schreibe ich dir die Musik dazu. Ja. Das mache ich nicht. Also es gibt natürlich auch Momente, wo das Angebot sehr gut ist, aber du sagst, da sehe ich mich mit meiner Musik überhaupt nicht drin. Da habe ich gar keinen Bock drauf, das zu machen. Und dann tut das zwar weh, aber am Ende des Tages sagst du, okay, ich bin aber so für meine künstlerische Integrität eingetreten halt. Ne?
Ja. Ja. Bist du dann auch schon international in Filme zu hören oder bisher überwiegend im deutschen Filmmarkt?
Tatsächlich habe ich 80% meiner Kurzfilmprojekte oder Low-Budget-Projekte laufen über Amerika, über Instagram. Also dass die Kontakte über Instagram zustande kommen. In Deutschland habe ich, glaube ich, erst 3 größere Projekte gemacht. Das war unter anderem der Film Don't Mess Things Up, der auch fertig ist, aber es noch kein Release-Datum gibt. Der wird irgendwann in der ZDF-Mediathek oder ARD-Mediathek zu sehen sein. Erbsünde, The Behemoth, dann jetzt natürlich ja auch Obscure irgendwann. Und dann jetzt noch 5 bis 6 weitere Projekte, über die ich, so blöd das klingt, halt nicht reden darf, was es ist, aber die zum Beispiel auf dann später auf Streaming-Service wie Amazon Prime und so laufen werden halt. Überwiegend aber Horrorfilme und Dramafilme, die ich da machen werde.
Also hätte ich eher fragen müssen, ob du dann national zu hören bist oder überwiegend nur international, so wie sie das anhört dann.
Ja, also international klingt natürlich immer sehr, sehr groß, aber momentan ist es eigentlich viel mehr amerikanische Projekte. Also ich schreibe auch all meine Instagram-Posts auf Englisch, weil da die meisten Jobs halt herkommen. Ja, da ist bis jetzt eigentlich am meisten passiert und auch ganz viel, was halt noch in der Pipeline ist, ne? So, mal gucken, was die Zukunft noch bringt, ne? Also es gibt auch ein paar Sachen, die gerade in der Schwebe sind, die dann auch offiziell übernächstes Jahr im Kino laufen würden. Aber auch das sind erst recht Sachen, wo ich tatsächlich wirklich gar keinen Namen nennen darf, ne? Aber mir ist es auch eigentlich am Ende des Tages ist es mir egal, ob es auf Netflix läuft oder ob es im Kino läuft. Mir ist wichtig, dass die Schauspieler gut sind, dass der Film schön gefilmt ist, dass die Story Leute irgendwie abholt oder bewegt. Und ob das dann nachher auf YouTube zu sehen ist oder auf Netflix oder wo auch immer oder eine Kinopremiere hat, ist mir eigentlich egal. Also da habe ich keinerlei... Da lege ich irgendwie keinen Wert prestigemäßig drauf. Ich möchte einfach nur Teil von schönen Filmen sein.
Hört sich doch gut an.
Okay, ja. Ja, absolut, ja.
Jetzt muss ich jetzt abschließend einfach nochmal fragen bei dir. Was für Komponist hat dich am meisten beeinflusst oder was für Filmmusik ist dein Liebste?
Boah, das ist... welcher Filmkomponist hat mich am meisten beeinflusst? Ich glaube, es ist so eine Mischung aus Bands und Filmkomponisten eher. Also wie gesagt, ich bin mit Ennio Morricone groß geworden. Ennio Morricone ist aber wiederum so ein Gott, zu sagen, der hat mich sehr beeinflusst, wird für mich irgendwie schon so klingen, wie ich klinge so wie Ennio Morricone, was nicht mal der Fall ist, weil dieser Mann einfach so ein, das ist kein menschliches Wesen, was der an Musik geschrieben hat. Ich würde sagen, sehr viel Danny Elfman, der auch die Musik zu allen Tim Burton-Filmen geschrieben hat, Batman. Also gerade den Batman von 1989 mit Jack Nicholson habe ich als Kind rauf und runter gehört, heute noch. Christopher Young ist der Komponist von so Sachen wie Hellraiser. Mhm. Fand ich immer großartig. Ja, selbstverständlich Hans Zimmer. Ich glaube, da kann sich kein Filmkomponist von freimachen, dass man sagt, Hans Zimmer hat mich sehr beeinflusst. Einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks ist tatsächlich Hannibal, die Fortsetzung von Das Schweigen der Lämmer. Mhm. Da wissen die wenigsten Leute, dass Hans Zimmer die Musik dafür geschrieben hat. Das ist so ein geiler Soundtrack, so eine geile Filmmusik, die so gar nicht nach dem Hans Zimmer von heute klingt, sondern wirklich viel mit Cellos, viel mit Kinderchor. Das ist so mit einer meiner absoluten Lieblingssoundtracks. Ja, dann gibt's Thomas Newman, der die Musik zu American Beauty, The Green Mile gemacht hat. Aber das sind so viele bei mir. Ich kann da eigentlich gar keinen festen Komponisten nennen. Ja, und dann ist halt dieser Mix zwischen den Bands, mit denen ich groß geworden bin. Ne? Ich bin großer Fan von The Cure, großer Fan von Nine Inch Nails. Das mischt sich alles irgendwie bei mir zusammen. Und ich habe ja auch das große Glück, dass ich, ich will jetzt nicht sagen, dass ich Multi-Instrumentalist bin. Also ich spiele mehrere Instrumente. Ich spiele jetzt keins davon wie ein absolut studierter Profi, aber ich kann jedes Instrument so ein bisschen spielen, um das für meine Arbeit zu benutzen. Das heißt, da ich lange Gitarre gespielt habe, kann ich halt auch Band-Einflüsse und so in Filmmusik mit einbauen. Ich sage, ich habe jetzt Bock, da irgendwie eine E-Gitarre reinzubauen oder einen verzerrten Bass oder da wäre ein Schlagzeug irgendwie ganz cool drin. Mhm. Also da mischt sich, glaube ich, diese Liebe zur Filmmusik wieder mit dieser Liebe zur handgemachten Rockmusik oder Industrial halt, so wie Nine Inch Nails. Ja.
Das hört sich doch gut an.
Ja.
Das ist, aber ich habe mir schon gedacht, wenn man so tief drin ist in der ganzen Materie, kann man nicht sagen, das ist jetzt der Film und das ist jetzt der Komponist, sondern das ist ja so eine Mischung aus allem dann.
Also ich werd immer viel auch gefragt, was ist denn so dein Lieblingsfilm? Und ich kann immer nur sagen, ich kann dir so 5 Stück nennen, aber ich kann mich nicht so auf einen Film einigen. Das geht einfach gar nicht so. Ich habe so drei Favoriten, die einfach immer da sind.
Ja. Mhm.
Aber wirklich einen zu sagen, das geht bei mir einfach gar nicht.
Bei mir immer stark stimmungsabhängig, welcher Film jetzt gerade vielleicht mein Lieblingsfilm ist. Dann habe ich mal wieder auf was anderes Bock. Und dann steht der ganz, ganz hoch oben.
Das ist so bei meinen 3 Favoriten. Mal nach Stimmung steht der eine an erster Stelle oder an der dritten Stelle. Das wechselt sich bei mir eigentlich immer ab. Aber ich habe wirklich schon so 3, wo ich sage, das wird sich zu meinen Lebzeiten nicht ändern, dass die da verschwinden von den Top-3.
Mich stresst es schon, wenn ihr da bei Letterboxd meine 4 Lieblingsfilme aussuchen muss. Das stresst mich direkt. Weil da haben wieder Titel dabei, wo ich sage, oh, verdammt, der ist aber auch so stark und... Oh.
Könnt ihr euch noch an die MySpace-Zeit erinnern, wo man das ja so auch eintragen musste, Lieblingsmusik und Lieblingsfilme? Ja. Und das sind so Sachen, da habe ich mich dann, da konnte ich nicht einfach so ausschauen, habe mich dann wie so ein FBI-Profiler, war das so, ich habe mich in so einen Raum mit so mehreren Bildern gesetzt und, ne, und dann verbindest du das mit so roten Fäden und bedeckst da bei der Arbeit und so, ich kann sowas einfach nicht inflationär, weil mir das so wichtig ist. Ich glaube, das können wahrscheinlich auch Fußballfans irgendwie beantworten. Die könnten jetzt auch irgendwie nicht sagen, was war denn so dein Lieblingsspiel oder was auch immer. Die würden da, glaube ich, auch sehr in sich gehen. Und das ist bei mir mit Film und Musik so. Da muss ich jedes Mal so überlegen, ja, stimmt denn jetzt meine Top-3-Liste noch? Da muss ich jetzt mal kurz überlegen und dann kann ich das erst beantworten.
Da wird es direkt stressig.
Ja, halt nicht total lächerlich, ne? Aber das sind so Sachen, die stressen mich halt, ja.
Ja, verstehe ich voll.
Da, wenn man mit Herzblut dabei ist, dann stresst das auch natürlich. Das ist, genauso wie Sie lächerlich finden hat bei dem Thema Fußball, das auch nicht verstehe. Aber wenn man mit Herzblut dabei ist, dann ist es so.
Habt ihr denn einen Lieblings-Soundtrack, wenn ich fragen darf?
Ja, von Fabio Frizzi, die Geisterstadt der Zombies, The Beyond.
Ja, der ist großartig.
Den liebe ich über alles sehe. Und eben, wie du schon gesagt hast, Christopher Young, Hellraiser. Das ist ganz großes Kino.
Das ist wirklich ganz, ganz großes Kino. Das ist auch wirklich einer meiner absoluten Lieblings-Horrorfilm-Soundtracks.
Ja.
Bei mir ist eher Herr der Ringe.
Oh ja.
Der Soundtrack zu Herr der Ringe ist für mich unglaublich.
Habe ich tatsächlich gerade auch bei der Auflistung von Lieblingskomponisten vergessen. Howard Shore, der tatsächlich auch die Musik zu Das Schweigen der Lämmer geschrieben hat. Was einer meiner, der wirklich in meiner Top 3 ist von den Filmen Das Schweigen der Lämmer.
Der geht immer, ja. Der ist
überragend.
Ja, Jetzt weiß ich nicht, Mike, hast du noch irgendeine Frage für Patrick? Oder?
Ich glaube, wir haben es, ja.
Weil ich habe meine Fragen auswählt durch. Jetzt war, hast du noch irgendwelche letzten Worte?
Ich möchte mich auf jeden Fall im Namen von Kai und auch dem ganzen Team für die lieben, lieben Worte, die ihr über The Behemoth verlauten haben lasst, bedanken. Das ist natürlich, jeder steckt sehr viel Liebe und Herzblut in so ein Projekt rein. Das freut einen einfach jedes Mal, wenn Leute, die Filmliebhaber sind, so wie ihr, denen sowas gefällt und auch artikulieren können, was ihnen gefällt und auch respektvoll artikulieren können, was ihnen nicht gefällt. Das hat man relativ selten. Und gerade so das Feedback von euch, das hat uns alle sehr, sehr, sehr gefreut. Das muss man wirklich sagen. Ich glaube, man denkt sich halt immer, wenn Leute sagen, ja, danke, das freut sich, die irgendwie Musik machen oder was auch immer, dass das für die so Standardantworten sind. Aber das ist nicht so. Dass, egal, wie oft du sowas schon gemacht hast, wenn Leute wirklich sagen, das gefällt mir, was ihr da gemacht habt, dann freut einen das einfach jedes Mal so, wie als ob man das zum allerersten Mal gehört hat. Und da möchte ich mich erstmal sehr für bedanken. Und auch dafür bedanken, ich finde, also seit dem Hardline-Festival höre ich generell euren Podcast sehr gerne. Und da möchte ich mich auch nochmal von Herzen von jedem Fan, Horrorfilm oder Filmliebling bedanken, dass ihr euch da die Mühe macht, euch da vorher zu informieren, euch die Arbeit macht und da so einen schönen liebevollen Podcast rausgibt. Also das wirklich.
Sehr schön. Ja, bedanken wir uns auch auf alle Fälle.
Auf jeden Fall.
Feedback. Das ist sehr, sehr lieb.
Und natürlich auch für einen tollen Film, weil wie gesagt, das ist halt einfach mal wieder was anderes zum Singen. Ein Film, der mit Herzblut entstanden ist, als ja. wo nur Kohle drin steckt. Weil ja. Wo ist es jetzt schwieriger, ob Christopher Nolan einen Film macht mit unbegrenztem Budget und der sich mit den Ressourcen aus dem Vollen schöpfen kann, oder ja. Ob ich jemanden habe, der wo sich das Geld aus dem All raus zusammengespart hat und alle Hebel in Bewegung setzt, dass er was auf die Füße stellt, da honoriere ich sowas eher als wie so ein Big-Budget-Projekt. Und deswegen haben wir da gerade so ein Herz für so kleine Produktionen und vor allem auch für das deutsche Genre-Kino, weil das ja immer noch vernachlässigt wird und es zeigt halt einfach, dass das Kino nicht tot ist, sondern das einfach nur Kohle braucht und ein bisschen Engagement.
Ganz genau, so sehe ich das auch. Und ich persönlich glaube sehr an den Kai, jetzt nicht nur, weil wir gute Freunde geworden sind. Ich glaube da sehr an Kais weiteren Weg und ich glaube, dass er da auch noch seinen sehr großen Beitrag dazu beitragen wird, dass gerade das deutsche Horror-Genre-Kino vielleicht auch wieder so eine etwas goldenere Zeit erleben wird. Da glaube ich wirklich fest dran. Der wird mich total schlagen, wenn er das hört, weil der mag sowas nicht zu hören. Aber da stehe ich halt zu und ich glaube da fest dran.
Ja, bin ich dabei.
Ich bin ja auch dabei. Also Kai hat auf alle Fälle viel Potenzial und dem sollten sie mal ordentlich Kohle hinten reinblasen, damit er mal wieder Nolan fuhrwerken kann, so wie er sich das vorstellt.
Und genug Ideen sind da. Ich weiß von der Filmidee von Kai. Wie gesagt, ich darf überhaupt nichts erzählen, aber die Idee ist, als er mir davon erzählt hat, war das so für mich, okay, das könnte ein fucking Scream-Franchise sein.
Oh. Ja, geil. Wir müssen mal einen Kai einladen, den müssen wir uns erst dann rauskitzeln, jetzt, das hilft nicht.
Den Zapfbau.
Ja, da würde ich mich sehr freuen, wenn der Kai jetzt demnächst eine Folge mit euch aufnimmt.
Ja, definitiv, das haben wir ihm schon im Hardline angedroht, dass er bei uns auf alle Fälle auch noch antanzen muss.
Super.
Auf jeden Fall.
Okay, dann Patrick, sagen wir, voll geil, dass du dabei warst. Cool, mal da hinter die Kulissen bei der Filmmusik schauen zu können.
Mhm. Ja, war mega interessant.
Dankeschön. Ja, vielen Dank, dass ihr mich ins Programm genommen habt.
Sehr, sehr gern und ich bin echt gespannt auf deine nächsten Werke, wenn einmal die ganzen Filme rauskommen, die du musiziert hast. Und vor allem dann auf Obscure bin ich gespannt.
Ja. Da bin ich auch wirklich sehr, sehr gespannt drauf. Wie gesagt, eventuell habe ich schon angefangen, eventuell auch noch nicht. Aber das wird auf jeden Fall sehr schön. Und ich hoffe, dass wir uns dann auch bei der Premiere wiedersehen.
Unbedingt, ja. Also da müssen auf alle Fälle handgeschriebene Einladungen an uns verschickt werden, sagen wir mal.
Ich glaube, das wird der Kai mit absoluter Freude machen.
Limousine, roter Teppich, alles.
Wo wir wieder beim Budget sind, oder?
Ja, Mann. Den roten Teppich zahle ich.
Der Film war gar nicht so teuer, aber die Leute vom Podcast abholen, das war das Teurigste.
Das war irre.
Ihr könnt ja den Teppich selbst mitbringen.
Und ja, das mache ich auf alle Fälle.
So, ich habe auch immer meinen eigenen speziellen dabei, wenn er gebraucht werden sollte.
Also, ja, aber manche wissen nicht, dass wir das verdient hätten, dass wir mit rotem Teppich empfangen
werden. Aber selbstverständlich. Selbstverständlich.
Ja, super coole Folge gewesen. Ja, sehr, sehr informativ, sehr interessant. Danke, Patrick.
Danke sehr.
Vielen Dank.
Dann würde ich sagen, lassen wir es für heute gut sein und warten auf deine nächsten Projekte, dass die rauskommen.
Genau. Vielen Dank nochmal, dass ich zu Gast sein durfte.
Sehr gerne, dann macht es gut.
Vielen Dank fürs Zuhören beim besten Podcast der Welt.
Nicht für alle Filmmusiker.
Vom, ja, von der deutschen Filmmusikszene haben wir der beste Podcast.
Ja, definitiv. Ja, passt.
Danke, Patrick, vielen Dank. Macht es gut. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Servus und habe die Ehre.
Tschüss.
Au revoir.